Das ist so ein Montag, der macht richtig Spaß. Punkt 1, endlich höre ich den Geysir aus der Vulkaneifel wieder, der übersprudeln wird, genauso wie ich, weil unsere Vereine wahnsinnig gut gespielt haben und gewonnen haben. Aber davon abgesehen ist, wenn man auf die Tabelle der Bundesliga guckt, dann auch noch ein Tabellenführer, der einfach nur Wahnsinn ist. In der Conference League gegen Chelsea und Tabellenführer. Und was machen wir eigentlich noch? Also Montag.
Ja, also ganz ehrlich, was die da auf der Alp vollbringen, in den letzten 17 Jahren oder sowas, da braucht man vor allen Dingen eins.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Was bitte ist denn da passiert in Heidenheim? Das ist ja, ich habe in der letzten Ausgabe, in der ersten Ausgabe nach unserer Sommerpause, die einfach viel, viel, viel zu lang war, wie wir jetzt mehrfach gehört haben, schon gesagt, das wird das neue SC Freiburg. Aber es ist ja wirklich völlig verrückt. Was ist da passiert?
Ja, was ist da passiert? Die Frage war ja eher, geht das so weiter wie in den letzten Jahren? Und sie haben mit Kleindienst, mit Beste, mit Dingchi und Sessa, ich glaube, 75% ihrer Torbeteiligungen verloren. Und dann haben alle zu Recht vielleicht vorher gesagt, naja, zweites Jahr wird immer schwieriger. Dann hast du vor allen Dingen in der Offensive deine besten Leute verloren. Dazu kommt die Dreifachbelastung. Und was machen die? Die gewinnen die ersten 5 Pflichtspiele in dieser Saison, vor allen Dingen gegen Hecken, das war ja jetzt auch alles andere als ein Spaziergang. Frank Schmidt hat locker durchrotiert einfach, also wirklich wie eine Spitzenmannschaft und hat, das ist ja dann auch wieder das, wo man denkt, das gibt's doch gar nicht. Die Scouten sehen in Ulm in der Nachbarschaft Skienza zum Beispiel, der war eigentlich nur Drittliga-Experten bisher im Begriff und der zaubert so auf, die holen Wanner, okay, dass der ein Supertalent ist, das wussten andere auch, der war in Elversberg ausgeliehen, aber er passt halt genau da rein. Dann Piringer darf jetzt spielen, wo vorher Kleindienst war. Und sie gewinnen, gewinnen und gewinnen. Und ich glaube, wenn sie jetzt auch am Anfang schon genug Punkte sammeln, wir hatten ja immer drüber gesprochen, im Winter fährst du da schon gar nicht gerne hin auf den Schlossberg, wo es so unangenehm zieht. Mhm. Alle hatten ja vorher gesagt, boah, das ist so Abstiegskandidat Nummer 1 mit den Aufsteigern. Lege ich mich jetzt schon klar fest, steigen natürlich auf gar keinen Fall ab. Und ein Heimspiel gegen Chelsea in einem Pflichtspiel, das ist ja fast schon, also das ist fast schon bizarr. Ich habe da so nette Memes gesehen im Internet, wo manche gesagt haben, ob die Kabine überhaupt groß genug ist für Chelsea. Weil die haben ja, ich glaube, 44 Spieler plus 7 Torhüter im Moment im Kader.
Aber es ist ja nicht nur die Frage der Kabine. Glaubst du, dass irgendjemand bei Chelsea weiß, wo Heidenheim liegt?
Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, welche Motivation die Conference League unbedingt jetzt gerade beim FC Chelsea auslöst. Aber
guter Punkt.
Ja, man muss natürlich sagen, mit dieser neuen Auslosung werden wir nachher noch drauf schauen. In der Conference League gibt's ja nur 6 Spieltage. Und ich glaube, das ist auch so typisch Frank Schmidt. Der hatte auf den Plan geguckt, okay, wir beginnen im Oktober. Bis dahin brauchen wir genug Punkte und sowas. Lustige Geschichte dazu, auch letztes Jahr, als sie hier in Köln gespielt haben. Ich kenne ihn ja gut von der Trainerausbildung und wir haben früher mal in so einer Fußballschule zusammengekickt, das habe ich dir mal erzählt. Mhm. Und da habe ich ihn angeschrieben, sagt, ja, bist du denn, sollen wir uns abends noch irgendwie treffen vorm Spiel? Auf ein Bierchen. Nee. Also vorm Spiel geht das gar nicht. Muss für meine Mannschaft da sein. Also der ist so fokussiert auch, dass der gar nicht mal nachlässt. Und ich glaube, das ist seine große Stärke, weil es wäre ja auch normal, dass du dich jetzt mal irgendwie so ein bisschen innerlich feiern lässt für all das, was du da erreicht hast. Und lustig fand ich auch den Spruch von Holger Sahnwald, dem Macher im Hintergrund, der gesagt hat, vor 20 Jahren bin ich irgendwie zum Staffeltag nach Burgberg gefahren für unsere zweite Mannschaft und jetzt fliegt er schön mit dem Flieger nach Monaco und hat sich, glaube ich, einen Gin Tonic unterwegs gegönnt, also herrlich.
Unfassbare Geschichte, aber das ist doch eigentlich das, was wir brauchen im Fußball, oder? Bei all den Investoren, bei all diesen Wahnsinns-Kohlebudgets, die da irgendwie aufgerufen werden von allen möglichen Vereinen, von dem FC Bayern, der dringend irgendwie ein paar Millionen sparen muss. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Da würde ein Heidenheim nur von träumen. Trotzdem vielleicht nochmal das Phänomen angeguckt. Ist da vielleicht dann doch mehr Kohle im Hintergrund, als wir alle glauben? Ist es so, dass die einfach nur klug gewirtschaftet haben? Es ist ja alles kein Zufall. Frank Schmidt hat das natürlich schön weiterentwickelt alles, aber da ist ja dann doch noch weitaus mehr notwendig, als jetzt einfach gut kicken zu können.
Also eins ist ganz klar, sie haben, das ist nicht die arme graue Maus der Liga. Da ist natürlich, das ist eine wirtschaftsstarke Region und sie haben auch so ein Bündnis von Sponsoren, das ist Das ist sicherlich sehr, sehr solide. Aber auf der anderen Seite, ich habe es eben gesagt, 36 von 50 Toren sind weg. Da würde sich ja jede Mannschaft schwer tun. Aber sie gucken dann auch immer nach bewährten Spielern. Jetzt kommt ja Dorsch zurück von Augsburg zum Beispiel, der da keine Rolle mehr spielt. Und was ich insgesamt wirklich so bemerkenswert finde, ist, dass es ja auch gar keine, wie soll ich mal sagen, da gibt es halt keine Leute, die jetzt sich im Erfolg sonnen wollen, sondern es ist klar, jeder weiß, das ist der Verdienst von Schmidt und Sanwald. Ich glaube, man kann das aber auch nicht eins zu eins auf andere Standorte übertragen. Denn wenn du auf Schalke oder in Hamburg oder in Köln eine schlechte Phase hast, dann kommen natürlich all die aus den Ecken, die früher erfolgreich waren. Dann leiden auch alle nochmal doppelt mit. Das ist ja auch die Wucht von Traditionsvereinen. Und zu sagen, naja, da müssen wir halt auch mal mit dem Trainer absteigen oder sowas. Du siehst, bei Thorsten Lieberknecht in Darmstadt hat das auch nicht funktioniert. Bei Christian Streich hat es damals in Freiburg funktioniert. Ich glaube, das ist in einer gewissen Art und Weise ein Biotop, was aber nicht heißt, dass die Leistung trotzdem unfassbar ist, aus der, glaube ich, Verbandsliga damals bis ins europäische Geschäft durchzustarten. Also alle Glückwünsche und alle Hüte, die ich habe für Heidenheim.
Gehen raus in Heidenheim. Frage aber an den Experten, was ist plötzlich mit Bayer Leverkusen los? Müssen wir kurz einfach mal hingucken. Gegen Jena sehr, sehr knapp gewesen, bräsig gespielt, sehr, sehr lax genommen alles. Und gegen Leipzig 2-3 verloren. Ist die Magie, also ich glaube, das ist die erste Niederlage seit Mai 23, korrigiere mich, aber ist auf jeden
Fall. Ja, genau, seit dem 0-2, glaube ich, damals 0-3 in Bochum damals, am letzten Spieltag der Vorsaison.
Also es ist wirklich anderthalb Jahre her, das muss man sich mal reinziehen, in der Bundesliga eigentlich völlig outstanding, aber die Frage trotzdem, kommen die Spieler in die Pötte? Die Mannschaft ist jetzt ja nicht grunderneuert. Was ist verantwortlich dafür, dass es bei Leverkusen dann noch ein bisschen hakelig ist? Wir haben letzte Woche noch, es ist, als ob es gestern gewesen wäre, letzte Woche noch drüber gesprochen, dass das ja schon fast System hat, dass man dann irgendwie noch in der Nachspielzeit knipst. Da war es Wirtz. Aber was ist, kann man schon irgendwas erkennen oder ist es zu früh für das Kleis-Orakel?
Nee, ich glaube, man kann was erkennen. Erstmal, also wenn diese Niederlage von Leverkusen was Gutes hat, aus meiner Sicht, dann darf ich daran erinnern, dass Bayer Leverkusen mit der Serie an ungeschlagenen Spielen, also das, was sie eine Saison geschafft haben, ist ja eh outstanding, aber über eine Saison übergreifend, bleiben sie jetzt auf Platz 3 stehen. Ganz oben die Bayern mit 53 Spielen am Stück und auf Platz 2 bleibt der HSV unter Ernst Happel mit 36. Also das darf ich an der Stelle mal ganz kurz anmerken.
Es musste passieren.
Genau. Es ist ein Muster zu erkennen, würde ich sagen. Das war auch in Gladbach schon so. Gegen Jena hast du gerade vollkommen richtig angesprochen. Das war auch kein guter Auftritt. Was so ein bisschen verwirrt ist, also A, dass die zum zweiten Mal in der Bundesliga einen 2-Tore-Vorsprung verspielt haben. Das war ja in Gladbach auch schon so der Fall. Ja. Das ist ihnen ja eigentlich bisher gar nicht passiert. Und dieses Mal ist es dann das erste Mal passiert, dass sie auch hinten raus nicht noch irgendwie was machen konnten. Irgendwann musste dieser Last-Minute-Zauber ja auch mal aufhören. Ich glaube, man kann im Moment zwei oder drei Sachen erkennen. Also erstens mal, Xhaka hat eine Europameisterschaft noch gespielt. Es ging mit der Schweiz bis ins Viertelfinale. Ich habe das Gefühl, er ist noch nicht so im Vollbesitz seiner Kräfte. Ich meine, der hat jetzt auch wahnsinnig viel gespielt in den letzten Jahren. Das darf man sagen. Insgesamt war die ganze Vorbereitung, glaube ich, auch ein bisschen, viele Nationalspieler kamen sehr spät, also nicht nur von der Europameisterschaft, sondern auch von der Copa America. Das war nicht so in einem Guss wie im letzten Jahr. Und das Dritte ist, und das ist meiner Meinung nach auch ein Stück weit menschlich, du hast letztes Jahr alles gewonnen, bis auf das Europa-League-Finale. Und wir reden immer über die 5% in der Birne, die du vielleicht nachlässt. Und dann gewinnst du das erste Spiel in Gladbach wieder so. Und dann sagen alle, ach, das geht so weiter. Und dann gewinnst du in Jena auch mit 1-0 relativ mühevoll. Und dann denkst du, ja, es geht alles irgendwie weiter. Und irgendwann kommt dann ein Gegner, und Leipzig war auch stark in der zweiten Hälfte, wobei das 2-1 ja aus dem Nichts fällt. Und dann geht's halt nicht mehr. So, das war jetzt ein Wachrüttler, relativ zu Saisonbeginn. Ich denke, dass Xabi Alonso da so ein bisschen auch die Zügel anziehen lässt. Es ist irgendwie menschlich, aber völlig ungewohnt, was da in Leverkusen passiert ist.
Wie geht man damit aber um? Ist es so, dass du denkst, dass die Professionalität so hoch sein muss, dass man da das Ruder auch relativ schnell wieder rumreißen kann? Oder ist es so, lass uns mal einfach so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Es war genau so, wie du skizziert hast letzte Saison, immer Last Minute. Jetzt hat es mit Last Minute auch immer wieder so angefangen, zumindest im letzten Bundesligaspiel. Ist es so, dass vielleicht einfach auch das ein psychischer Moment ist, wo du jetzt sagst, okay, jetzt ist es gekippt und jetzt müssen sie sich wirklich drum kümmern, dass sie dieses in Anführungsstrichen Leverkusen-Trauma auch mal ablegen und vielleicht einfach vorher für Ordnung sorgen, bei der Qualität, die der Kader ja durchaus immer noch hat.
Also ich würde jetzt bei zwei Spielen noch nicht von einem Trauma sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz, eine Entwicklung. Sie spielen jetzt in Hoffenheim, das ist keine einfache Aufgabe auswärts. Du wirst dieses Jahr die Champions League haben mit 8 Spielen, die den Kader natürlich auch anders fordert, vor allen Dingen auch von der Birne her. Ich denke, das Gute ist, wie gesagt, dass es relativ früh in der Saison passiert. Wenn sich sowas mal einschleicht, so ab Spieltag 6, 7, 8, dann ist es schwierig, bis zu einer Pause das rumzureißen. Nochmal, das war letztes Jahr total außergewöhnlich. Dieses Ding, ja, das wird schon irgendwie so reichen. Und ja, jetzt führen wir hier 2-0, dann spielen wir uns wieder in den Rausch. Ich schätze, dass Xabi Alonso, der ist natürlich jetzt total sauer, dass die alle bei den Länderspielen sind. Die Spieler, der würde am liebsten jetzt wahrscheinlich in jeder Trainingseinheit da drauf gehen. Jetzt musste natürlich auch dann mal gucken, was für Spuren hat das bei Jonathan Tah hinterlassen. Das darf man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Das ist ja Wahnsinn, oder?
Also was ist das eigentlich für eine Nummer, ne?
Ja, das ist irre.
Also ich bin mir da gar nicht sicher, wer da jetzt mehr Mist erzählt und wer irgendwie unsauberer spielt. Also ich habe am Anfang mir gedacht, okay, was wollen die Bayern jetzt eigentlich mit Tah, weil sie haben De Ligt, dann ging es ja um Kohle anscheinend. Dann wollten sie, glaube ich, in guter alter Manier für so ein bisschen Unruhe beim größten Konkurrenten sorgen, weil Tah ist ja für die Statik der Mannschaft auch unheimlich wichtig. Und dann scheitert es am Ende, also 25 Millionen, finde ich jetzt für das, was Tah gespielt hat, keinen außergewöhnlich hohen Preis, wenn man sieht, was sonst für Mondpreise bezahlt werden. Natürlich. Auch unter anderem an der Säbener Straße. Hernandez damals, glaube ich, über 80 Millionen und sowas. Letztes Jahr De Ligt, der war auch richtig teuer. Upamecano, Kim, also da wurde ja richtig viel Kohle ausgegeben. Und jemand, der die Liga kennt, da scheitert es nachher. Es ging anscheinend, Leverkusen wollte 30 und die Bayern nicht mehr als 25 zahlen. Da sieht der Junge auch richtig blöd aus in dem Ganzen übrigens, muss man sagen. Ja. Ich weiß nicht, wer da bei Bayern falsch gespielt hat.
Du siehst ja bei Bayern immer scheiße aus als Spieler am Ende, wenn du weggehen musst. Das ist ja immer so. Das ist ja auch System.
Ja, aber ich meine ganz ehrlich, ich weiß nicht, hat Max Eberl den Laden jetzt schon nicht im Griff? Schießen da
andere
Kräfte? Ja, schießen da andere Kräfte dagegen? Und ja, auf der anderen Seite poltert dann der Berater von Leverkusen, also von Tah Richtung Bayern, wo Tah nachher sagt, nee, es ist alles gut gelaufen, der sich praktisch so ein bisschen von seinen eigenen Beratern distanziert. Also in dem Ding gibt's meiner Meinung nach nur Verlierer bislang.
Aber das ist doch immer so. Also ich muss es wirklich an der Stelle mal sagen. Ich weiß nicht, ob du die Interviews gesehen hast, als Kompanie und auch Freund gefragt worden, was ist jetzt eigentlich mit Goretzka? Da war dann einfach Transferfenster zu Ende und so weiter. Diese Nichtinformation, diese Nichtklarheit, diese Pokerei und so weiter, das ist ja, du guckst denen in die Augen und du weißt, bei Kompany ist es tatsächlich genauso inzwischen. Du weißt,
ich bin schon lange da bei den Bayern.
Ja, naja, gut, für Bayern-Verhältnisse ist das schon biblisch. Das stimmt. Aber du guckst die an und du siehst, es ist nicht, oder es ist zumindest mal nur die halbe Wahrheit. Und da denke ich mir so, boah, dann sagt's doch einfach, dass ihr keinen Bock mehr auf Goretzka habt. Da schlängelt sich ein Freund dann irgendwie so raus und sagt so, ja, wir haben mit dem Spieler gesprochen und es wird schwer für ihn. Diese ganzen Worthülsen, wo ich mir an den Kopf fasse, selbst wenn ich Bayern-Fan, würde ich jetzt sagen, wisst ihr was? Dann sag's doch einfach. Und
aber Mike, da muss ich jetzt, pass auf, jetzt wird's fast historisch.
Ja, du nimmst sie jetzt in Schutz.
Da muss ich die Bayern jetzt sogar mal verteidigen.
Doch. Da muss ich noch einen tiefen Schluck Kaffee nehmen, sonst schaffe ich das nicht.
Ja, oder hol dir einen Küstennebel direkt. Ich meine, das gehört ja heute zum modernen Fußball dazu, weil du ja auch einen Spieler, letztlich, wie soll ich das mal sagen, du hast ja Goretzka eigentlich im Vorhinein eh schon relativ meiner Meinung nach viel zu offensiv ins Schaufenster gestellt. Das war eigentlich schlecht von den Bayern. Jeder weiß, sie müssen irgendwie noch großen Erlös machen. Coman oder Goretzka oder so. Und du sagst einem Nationalspieler, ey, pass auf, hier ist bei uns ist gar kein Platz. Also das drückt ja eigentlich den Preis. Dass du jetzt aber am Ende, wenn du ihn dann nicht wegbekommst, Goretzka hat ja trotz allem Qualität. Ich finde, er ist kein Weltklasse-Spieler, aber
sagt
er hat ja trotzdem. Er hat ja auch eine Qualität. Jetzt kannst du ihn ja eh nicht mehr verkaufen. Also ich glaube nicht, dass der jetzt nach Saudi-Arabien geht. Das heißt, du hast ihn jetzt im Kader. Und dann irgendwie zu sagen, ja, wir wollten ja jetzt gar nicht unbedingt, dass er weg ist und jetzt, du musst ihn ja irgendwie wieder integrieren. Also da muss man sagen, die Bayern haben ihn jetzt noch auf der Liste. Da wäre es ja blöd, ihn komplett zu verprellen und zu sagen, ey, wir wollten ihn nicht. Aber was interessant ist, und da triffst du schon einen Punkt, Was ist mit Goretzka bei Bayern und bei der Nationalmannschaft passiert? Nagelsmann hat ihn wieder nicht eingeladen. Klar, der hatte jetzt auch keine Chance, für sich zu werben. Also entweder muss das aus Sicht der Verantwortlichen ein Stinkstiefel sein, oder jahrelang, wenn man früher mal Goretzka kritisiert hat, dann wurde man ja fast geteert und gefedert. Jetzt scheint es dann doch irgendwie so zu sein, denn die einzige Chance bei Bayern zu spielen, scheint ja für ihn fast die Innenverteidigung zu sein. Das ist schon ein dramatischer Absturz, muss man sagen.
Ja, aber da bin ich komplett bei dir. Da kann, finde ich, bei der Qualität, die er hat, und das bescheinigt ihm ja jeder. Das ist nämlich das Interessante. Jeder, den du fragst, bei den Bayern, Nagelsmann, egal, wir sagen alle, hohe Qualität, super Spieler, spielt aber trotzdem nicht. Das heißt, auf Deutsch für mich, spielerisch super, persönlich Arschloch. Punkt.
Das ja, ist so, es, also, wie gesagt, um er ist Punkt ja jemand, bringen, ist so. Ja, ich habe so das Gefühl, dass das, was früher ihm ja so mündiger Spieler, der auch mal was sagt und er hat sich auch gerne so ein bisschen als das moralische Gewissen des Fußballs, das fällt ihm jetzt andersrum hinten rauf. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, wie er in der Kabine ist. Ich glaube, er ist kein ganz einfacher Typ. Jetzt zu sagen, ich bleibe, weil ich keinen Bock habe, irgendwo hinzugehen, wo ich keinen Spaß dran habe, ja, da kann man jetzt sagen, also ich meine, das ist ja, der verdient ja trotzdem noch genug Geld. Ich glaube, dass er ab und zu vielleicht als Innenverteidiger spielen wird. Wahrscheinlich wird es am Ende der Saison heißen, der hat seine Einsätze gehabt, siehst du, ich habe mich dann doch durchgesetzt. Aber wenn er, und das hat ja Rudi Völler auch richtig gesagt, wenn er in der Nationalmannschaft wieder eine tragende Rolle spielen möchte, hätte ich ihm empfohlen, wegzugehen, weil ich glaube nicht, dass er bei Bayern jetzt im Mittelfeld eine große Nummer wird, es sei denn, die verletzen sich dort alle. Aber hinten mit Upamecano und Kim, da muss man ja als Bayern-Fan jedes Mal Herztropfen fast haben. Ob das nochmal was wird, das wage ich schon zu bezweifeln.
Lass uns aber doch vielleicht mal noch einen Punkt machen. Also das ist jetzt wirklich sehr, boah, wie soll ich sagen, philosophisch vielleicht oder tiefenpsychologisch. Aber es gibt ja immer wieder Spieler, wo man sagen würde, die sind nicht unbedingt für die Bundesliga gemacht, weil sie mit dem Geschäft nicht klarkommen, weil sie von ihren Charakteren vielleicht einfach auch differenziert sind, dieses Spiel nicht unbedingt wie Teflon an sich abprallen lassen, dass da gespielt wird. Ich meine nicht das Fußballspiel, sondern das Business. Also Thema Sebastian Deisler zum Beispiel, und da gibt es viele mehr, die damit nicht so richtig klarkommen. Wenn du dir zum Beispiel jetzt den Insta-Auftritt von André Schürrle anguckst, was da passiert ist, er hat sich ja auch nicht unbedingt rühmlich vom Fußball verabschiedet, hat also nochmal auf das ganze System Fußball richtig draufgekloppt, kam auch gar nicht damit klar. Wir wissen auch um den Weg von André Schürrle. Jetzt ist es so, dass er bei Instagram oberkörperfrei durch die Berge läuft und sich selbst findet und jeden Tag recht fragwürdige Reels irgendwie absendet, wo du dich fragst, oder wo du dir denkst, vielleicht doch einfach nochmal, gar nicht böse gemeint, sondern einfach nochmal ein paar Dinge mit einem Coach aufarbeiten, besser als das bei Instagram zu machen. Könnte es sein, dass es eben einfach Charaktere gibt in der Bundesliga, und da könnte ein Goretzka mit dazugehören, für die das Geschäft einfach nicht gemacht ist, Fragezeichen?
Also bei Goretzka klares Nein. Der weiß schon absolut, wie das Geschäft funktioniert. Und okay, Er hat sich auch immer so ein bisschen als das soziale Gewissen inszeniert. Und ich darf daran erinnern, an seinen Wechsel damals von Schalke zu den Bayern, wo er per Handschlag bei Heidel zugesagt hatte und nach einem guten Confed Cup, glaube ich, war es, damals zu den Bayern gegangen ist. Also Da muss sich, glaube ich, jetzt keiner sorgen, dass der nicht weiß, wie das Geschäft läuft. Bei Schürrle kann ich es nicht sagen. Ich folge ihm auf Instagram nicht. Habe jetzt gerade mal drüber geschaut. Ja, er hat ja eigentlich nachdem er da wie Phoenix aus der Asche 2014 kam und dieses Tor vorbereitet hat von Götze und auch eine hervorragende WM gespielt hat, ist er ja eigentlich nirgendwo glücklich geworden als Spieler. Dieses Unbedarfte, das er damals in Mainz bei den Bruchwegs Boys hatte, das war eigentlich nie mehr da. Deshalb möchte ich jetzt da auch nicht spekulieren. Aber klar ist, ich denke, da hast du einen Punkt getroffen. Er hat sich am Ende wirkte er so ein bisschen verloren in der großen, weiten Fußballwelt. Auch in Chelsea, auch nachher dann irgendwie in Wolfsburg. Und ja, wir haben das ja mal letztes Jahr thematisiert, was das mit all diesen Spielern und Menschen auch gemacht hat. Ja. Ob angefangen von Helmut Rahn über Gerd Müller und Andi Brehme, auch über Mario Götze, die ja alle ihre Probleme damit hatten. Und er war auch ein Teil dieses Tores, dieses Weltmeistertitels. Also ich glaube, da musst du schon gut auf dich selber aufpassen danach, das alles richtig einzuordnen.
Gut, dann sind wir da. Bayern.
Übrigens, das hört sich jetzt, weil das jetzt so ein Einschub von dir war, eins möchte ich nur zu Bayern noch sagen, weil wir ja gestern wieder die Diskussion hatten. Ich finde, beide Elfmeter, die es gestern bei Bayern gab, kannst du nicht geben. Also der für Freiburg in der Schlussminute, das ist kein Elfmeter, auf gar keinen Fall. Und ich finde, der für Bayern ist auch kein Elfmeter. Denn schau dir diesen Zweikampf zwischen Rosenfelder und Kane an. Wie soll denn der Abwehrspieler, also der Stürmer läuft mit Dynamik rein, der springt mit allem, was er hat, hoch. Und selbst wenn der ihn jetzt mit der Hand irgendwie bewegen würde, obwohl er ja den Vorteil praktisch des ersten Antritts hat, dann gäbe es einen Freistoß für Freiburg. So, und Rosenfelder springt ganz normal zum Kopfball hoch und da ist der Arm nun mal oben. Also ich verstehe gar nicht, wir machen Schulungen vorher, es gibt Regeln, das ist doch krank, ja, ist das doch einfach. Ja. Nein, wer springt denn mit beiden Armen an der Hosennaht zum Kopfball hoch?
Ich? Immer.
Das ist, ja, gut, du, weil du ja einfach nur auf deine Optik achtest, aber du achtest ja nicht darauf, ob dein Gegenspieler trifft.
Richtig.
Ob ich dich wegramme als Gazi aus der Vulkaneifel. Also ich will damit sagen, mach doch bitte eine einzige Regel. Handspiel und Elfmeter ist dann, wenn eine Absicht zu erkennen ist. Das war doch keine Absicht gestern. Also ja, das bringt mir wirklich Puls montags morgens.
Ja, aber komischerweise lustig, dass du es gerade sagst. Ich finde sowieso auch, da gab es eine Entscheidung beim Spiel Schalke gegen Köln. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also als Köln-Fan, was für ein Schwachsinn, gab es eine Abseitsentscheidung, die eben tatsächlich nicht dazu geführt hat, die dazu geführt hat, dass es 2-3 für Schalke nicht gegeben wurde. Da heißt es dann, die Schulter war 2 Zentimeter zu weit vorne vom Schalker Spieler. Da sage ich dann auch, und deshalb war es abseits, und da sage ich dann so, Leute, ganz ehrlich, aber das hat für mich mit Fußball einfach nichts mehr zu tun. Nichts mehr. Wenn die Schulter 2 Zentimeter zu weit nach vorne war, es tut mir leid, aber da finde ich einfach keine Worte mehr.
Ja, da kleiner Einschub, also erstens mal richtig, bin ich bei dir, weil du denkst, es hieß ja mal ursprünglich, bevor wir ein VAR und Linien hatten, im Zweifel für den Angreifer. Genau. Ja. Und nach der Regel wäre das gestern ein Tor gewesen und es wäre nochmal richtig spannend geworden. Auf der anderen Seite sage ich, bei all diesen Dingen, die wir haben, wenn wir jetzt, und das soll ja so hingehen, dass das ganze Spielfeld über eine Matrix praktisch nicht mehr wie früher diese kalibrierten Linien legt irgendeiner an und du weißt gar nicht, war das in dem Moment des Abspiels oder war der Ball praktisch schon vom Fuß weg. Wenn du das jetzt wirklich zweifelfrei kannst, den Platz durchmessen, dann musst du ja eine relevante Größe machen und wenn jetzt 2 Millimeter halt 2 Millimeter sind, dann kannst du meiner Meinung nach nicht sagen, okay, also bis 5 Millimeter lassen wir es laufen, auch wenn es die Schulter ist. Und ab 6 Millimeter machen wir es dann. Also du musst ja eine klare Grenze ziehen. Und dann ist es für Schalke ganz bitter und eigentlich auch nicht mehr im Sinne des Fußballs, wie es früher mal war. Aber da, finde ich, hast du dann zumindest eine eindeutige Referenzgröße. Und dann sind 2 Millimeter halt 2 Millimeter. Das mache ich niemandem zum Vorwurf. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, das ist nicht mehr mein Fußball. Weil früher war es einfach im Zweifel für den Angeklagten. Und dann hätte das Tor gegolten gestern für Schalke.
Welches Spiel hast du gesehen in der ersten Bundesliga, wo du gesagt hast, das ist mein Fußball? Im vergangenen Spieltag.
Boah, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz drüber gucken. Über Heidenheim hatten wir ja schon gesprochen. Leverkusen gegen Leipzig war natürlich Spektakel. Ja, also was mir ganz gut gefallen hat, also 2 Spiele würde ich ganz gerne noch rausgreifen, ist, was Eintracht Frankfurt, was diese Jungs da hinzaubern.
Ja.
Ja, oder?
Ja, doch, genau. Ja, ich hab tatsächlich da so ein bisschen drauf geliebäugelt, dass du es sagst. Aber erzähl weiter.
Ekitike. So, das ist ja für jeden Kommentator oder Moderator eigentlich eine Katastrophe. Also was der da spielt und was Larsson spielt, da im Mittelfeld beziehungsweise im Angriff, ich erwarte von der Eintracht eine deutlich bessere Saison als im letzten Jahr. Mhm. Müssen sie auch, sonst war es das für Dino Topmüller, glaube ich auch. Weil sie jetzt Spieler da haben, nicht auf den letzten Moment wird jemand verpflichtet. Mamouche ist super in Form. Also das sind 3 Spieler, mein lieber Mann. Und die sind ja alle auch nicht alt. Dann hast du so einen erfahrenen Götze noch dabei, einen Skiri, der dann hoffentlich aus Frankfurter Sicht mal wieder ins Laufen kommt. Also das macht einfach richtig Spaß. Also wie die Tore da reinzaubern, auch im Pokal letzte Woche schon. Mein lieber Herr Gesangverein, da kommt einiges auf die Liga zu, glaube ich.
Und es ist aber auch vielleicht ein bisschen Teil der Wahrheit, dass Dino Topmüller jetzt liefern muss diese Saison, oder? Also er kann jetzt nicht irgendwie weiter so da rumdümpeln, sondern er muss wirklich die Qualität, die ihm angedichtet wird und wo alle sagen, toller Trainer, super Charakter, das muss er jetzt dann aber auch auf den Platz zaubern lassen.
Ja, weil er war ja irgendwie, im letzten Jahr war er ja irgendwie selten, sollen wir es fast farblos nennen? Also er konnte irgendwie...
Blass auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, es war diese ganze Folklore, er war als Spieler selbst da, sein Vater hat bei der Eintracht trainiert, er kam dekoriert eigentlich so aus Belgien und Luxemburg, Erfahrungen in Deutschland als Co-Trainer gemacht und ja, irgendwie wussten die Leute nachher gar nicht, wofür steht denn die Eintracht. Dann hat ja selbst der Vorstandsvorsitzende gesagt oder auch Markus Krösche, ich stehe eigentlich eher auf was hat er gesagt, auf Hardrock oder Rock'n'Roll Fußball und es war dann irgendwie so gefühlt Tanzschule, sechste Stunde irgendwie, Disco Fox oder
wenn
so.
Wenn der Anzug nicht passt, ja.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und vor allen Dingen gerade auch die Auftritte in der Conference League. Jetzt spielen sie ja wieder in ihrem Lieblingswettbewerb in der Europa League. Und ja, Spielfreude vor allen Dingen. Und die habe ich jetzt gesehen bei der Eintracht gegen eine Mannschaft, gegen Hoffenheim, wo zwar viel Unruhe ist, aber die ja auch Qualität im Kader haben. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und auf der anderen Seite, da hätte ich dann gerne noch mal eine Einschätzung zum Ende des Bundesliga-Blocks von dir. Der VfB Stuttgart, viele haben es ja so ein bisschen vorher fast orakelt, weil man nach großen Erfolgen der Vergangenheit immer so ein bisschen abgestürzt ist. Das 3:3, da liegen die Nerven schon ein bisschen blank, wenn du permanent auch die Diskussionen und die Schiedsrichterentscheidungen dann hörst, ne?
Das habe ich mir auch gedacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir Sebastian Hoeneß immer noch sehr, sehr, sehr sicher vorkommt. Ich finde, da ist irgendwie, das ist jemand, der auch gereift ist jetzt über die Zeit in Stuttgart. Das hat ihm alles gut getan. War vorher schon ein guter Trainer, aber ich glaube, jetzt hat er nochmal kriegt er gerade seinen Feinschliff. Es ist aber auch so, wenn du mit 2-0 führst und ja, und dann am Ende gehst du mit einem 3-3 nach Hause. Dann haben wir ja immer wieder die Situation, dass sich Mannschaften und auch Trainer fragen, was ist da eigentlich los? Also warum können wir diese Spannung nicht aufrechterhalten? Warum legen wir nicht noch nach? Dann gibt es das 3-2, dann kommen die 3-3, dann gehen die, meinst du trotzdem noch mit einem Punkt nach Hause. Also das wäre wahrscheinlich in der letzten Saison nicht passiert. Das ist die Saison noch jung. Aber es ist so, es ist eine andere Mannschaft. Es ist auch so, dass sie die Spannung noch nicht hat, finde ich, die sie in der letzten Saison hatten. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ich bin mir ziemlich sicher, die werden jetzt auch wieder eine gute Rolle spielen. Für mich ist es auch tatsächlich wirklich nochmal, wenn du ein bisschen das Auge auf Mainz wirfst, was die jetzt im Moment spielen, auch nicht mehr wieder zu erkennen, wenn du siehst, dass die fast abgestiegen wären und dass sie fast, ja, also teilweise schon weg waren, dann haben sie mit der Relegation geliebäugelt, dann hatten sie damit nichts mehr zu tun. Also da ist einfach ein guter Weg eingeschlagen worden, das muss man echt einfach auch mal sagen. Und beim VfB Stuttgart habe ich keine Bauchschmerzen. Ich glaube, die werden sich finden. Aber es ist so, das ist interessant, dass eben viele Mannschaften, Leverkusen haben wir drüber gesprochen, und es gibt ja auch andere Mannschaften, die immer wieder ein Problem damit haben, dass wenn sie Gegenwind kriegen, dass sie das nicht richtig gut aushalten können. Ein Phänomen, das ich so in der Dichte noch nicht oft erlebt habe. Wie geht's dir?
Also ich glaube, da gibt es immer wieder Mannschaften, die auch mal irgendwo eine Champions-League-Quali geschafft haben, auch in anderen großen Ligen. Da gibt es schon Beispiele, die dann irgendwie abgestürzt sind. Die besten Spieler gehen dir weg, dieses ganz besondere Gefühl, der Flow ist erstmal weg. Jeder Einzelne muss mit dem Erfolg erstmal klarkommen in der Birne. Bei Stuttgart ist es so, dass sie aus 2 Spielen gegen Freiburg und Mainz, Gegner, die sie im letzten Jahr eigentlich klar von der Leistungsklasse dominiert hätten, einen Punkt geholt haben. Ja. Da ist natürlich eine Menge eingeprasselt. Viele Spieler weg, gerade auch Spieler für die Stabilität wie Anton. Undav kam dann zum Beispiel spät. Ich finde, sie haben immer noch eine gute Mannschaft. Das hat man auch im Supercup gegen Leverkusen gesehen. Jetzt hast du dann die Lose in der Champions League. Da schwirrt dir auch einiges im Kopf rum. Nur klar ist, mir war es zu viel nach dem Spiel, dieses Meckern über den Schiedsrichter. Regeltechnisch kannst du den Elfer geben. Ich verstehe im Einzelfall, dass du als VfB sagst, das war aber irgendwie so ein bisschen komisch und vielleicht gegen uns. Aber guck dir bitte mal das Tor an, wo sie Handspiel und Rücken des Schiedsrichters monieren. Also Lee macht in der eigenen Hälfte springt ihm der Ball leicht an den Oberarm und der Schiedsrichter ist dran. Ja, hätte man sagen können, kannst du eigentlich beides abpfeifen. Aber da laufen ja, glaube ich, noch 15 Sekunden und Stuttgart ist zwischendurch am Ball. Also da muss ich dann sagen, würde ich als Trainer das auch nicht so drauf gehen. Ja, der Schiedsrichter, auch wenn du dann das 3-2 machst selber in der 90. Minute, dann musst du das Spiel einfach nach Hause bringen. Das sind dann jetzt so ein paar Nebelkerzen. Und da hätte ich mir Sebastian Hoeneß, der für mich einen überragenden Job macht, der hätte es auch mal vielleicht ganz gut getan zu sagen, okay, waren vielleicht 1-2 Aktionen, die ein bisschen unglücklich waren, aber ganz ehrlich, das haben wir uns selber zuzuschreiben. Wir müssen wieder an der Konzentration und an Basics arbeiten. Also nicht zu schnell da irgendein Alibi machen. Das Ding hat die Mannschaft alleine leichtfertig weggeworfen, meiner Meinung nach.
Oh, okay. Guck mal.
So, und dann schließe ich den Bundesliga-Teil, bevor ich in die zweite Liga gehe. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich finde, Gladbach hat gut eingekauft. Ich denke, das wird eine total sorgenfreie Saison für Gladbach.
Das siehst du so?
Ja, sehe ich ganz klar so. Das war ein souveräner Sieg in Bochum und ich finde Kleindienst, Sander und Stöger, also dreimal gehe ich fast von 100% Trefferquote aus, darf man den sonst viel kritisierten Roland Wirkus auch mal loben?
Puh, ich glaube, es wird eine wahnsinnig schwere Saison für St. Pauli, eine wahnsinnig schwere. Also hätte nicht gedacht, dass gegen Union Berlin, die ja wirklich einfach auch dominant waren, hätte nicht gedacht, dass es St. Pauli so schwer fällt, in der Bundesliga anzukommen. Da habe ich wirklich gedacht, dass es von der Qualität her dann doch ganz anders aussieht und vom Spielsystem. Also ist es so, dass die Personalie Hürzeler zum Beispiel, wäre er noch, sagen wir mal so, ein bisschen orakeln, wäre er weiter St. Pauli-Trainer, würde St. Pauli dort stehen, wo sie jetzt stehen, Fragezeichen, oder wären sie besser gestartet?
Ich glaube, dass das Spiel, was Hürzeler durchziehen wollte, hättest du in der Bundesliga so nicht spielen können, mit permanent dominantem Ballbesitz. Übrigens fand ich das Spiel schlecht. Also nicht, Union hat nicht gut gespielt. Das war ein richtiges, ein richtiges Kackspiel. Aber für Union natürlich wichtig, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt haben sie einen neuen Trainer, St. Pauli, Plessin, der möchte Umschaltspiel spielen lassen, was aufgrund der Qualität des Kaders im Vergleich zu den anderen vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Trotzdem muss man sagen, ohne Hartl, ohne Kämmlein, der in der Rückrunde gut gespielt hat, fehlt natürlich einiges. Und Unterschiedsspieler sehe ich eigentlich nur vom Tempo auf den Flügeln mit Saad und Afolayan, aber die spielen halt nicht. Ne? Mhm. Und da muss man ehrlich sagen, wenn du relativ wenig Torgefahr entwickelst und die für Torgefahr sorgen können, vielleicht draußen lässt, weil du denkst, okay, das hat in ein anderes System besser gepasst. Also St. Pauli hat gegen zwei bisher nicht übermächtige Gegner verloren, im ersten Spiel noch ganz okay mitgespielt, noch keinen Treffer erzielt. Ja, die Qualitätsfrage wird zu stellen sein, wahrscheinlich nach 5, 6 Spielen, wenn es dann so weitergegangen ist, genau wie bei Kiel. Aber das neue Trainer und die Mannschaft, dieses Gemisch, funktioniert am Millerntor noch nicht. Das, glaube ich, kann man schon sagen bisher.
Puh. Spannend. Spannend aber auch ist die zweite Liga.
Ja, und da möchte ich bitte sofort, ganz ehrlich, ich habe es dir diese Woche gesprochen, ich möchte das jetzt auch mal bei relativ prominentem Platz noch machen. Nicht, dass jemand hinten raus vielleicht schon, das ist hoffentlich nie passiert, eingeschlafen ist. Also der Fall Mario Vuskovic, das finde ich einen absoluten Irrsinn. Und nicht, weil ich HSV-Fan bin und der uns natürlich spielerisch wahnsinnig fehlt. Das war mit Schonlau zusammen eine super eingespielte Abwehr. Ganz zu schweigen davon, dass das sicherlich auch Tafelsilber gewesen wäre, wo du sagst, den hättest du irgendwann mal verkaufen können und den Verein noch weiter finanziell konsolidieren. Dass das Ganze jetzt dann mit der 4-Jahres-Sperre endet, ist für mich ein kompletter Irrsinn. Nur mal für die nicht so dabei sind. Weil ich habe am Samstag im Zug auf der Rückfahrt auch gehört, ja, wie können die HSV-Fans denn einen Dopingsünder feiern? Es geht um EPO. EPO ist eins der ganz wenigen Dopings, das nicht über einen Bluttest nachgewiesen wird. Du pinkelst, dann gibt's ein chemisches Bild und danach entscheidet der praktisch der Prüfer oder der Arzt, ob du gedopt hast oder nicht. Dieser Arzt beziehungsweise dieser Prüfer hat erstmal das Dopingröhrchen mit zu sich nach Hause genommen und in den Kühlschrank gestellt. Der hat das noch nicht mal ins Labor gebracht. Was normalerweise müsstest du direkt sagen, wegen Verfahrensfehler geht das nicht. Dann hat der Typ schon mal einen australischen Leichtathleten angeblich des EPOs überführt. Das musste er nachher zurücknehmen. Dieser Leichtathlet wurde freigesprochen. Im Falle Vuskovic gibt es 4 unabhängige Gutachten von 4 verschiedenen Professoren, die alle sagen, das ist kein positiver Test. Die EPO-Tests an sich sind eh schon total umstritten, weil bei einer großen Forschungsstudie in den USA bei 14 Proben 7-mal genau das Gegenteil rausgekommen ist. Dann hat er 3 freiwillige Lügendetektoren-Tests gemacht, die nicht relevant vor Gericht waren, aber in England, die trotzdem sicherlich eine Aussagekraft haben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt. Es gibt keine Einstichstellen am Körper. Auf seinen elektronischen Geräten hat man nichts gefunden, was darauf hinweist, dass er irgendjemanden hat. Du kriegst ja nicht einfach EPO auch an jeder Ecke.
Richtig.
Das darf man ja auch mal sagen, ne? Und dazu, wenn du jetzt noch sagen würdest, im Zweifel für den Angeklagten, das gibt es nicht. Er muss beweisen, dass er nichts genommen hat.
Das
und vergleich
krass.
Das mal das mit das den krass, Chinesen, die einmal vor Olympia getestet wurden, die olympischen Sportler, mit Yannick Sinner. Oh, da hat sich der Masseur in den Daumen geschnitten. Da wurde beim Massieren Öl, kam in den Körper rein. Ich will das gar nicht im Einzelfall alles bewerten, aber wenn du das in die Relation stellst, das ist hanebüchen. Und die Herren von der NADA und WADA, da. Und auch hier die Moralapostel wie Hajo Seppelt und sowas, die dann erzählen, ja, der muss gesperrt werden, weil hier darf nicht die Sauberkeit des Sports unterlaufen werden. Da muss ich sagen, badet alle in eurem Moralinsäuren-Ding. Aber richtig ist das nicht, dass in China gibt's eine Dopingkontrolle und hier ist jemand, wo jeder Neutrale sagt, der ist unschuldig und der wird für 4 Jahre gesperrt. Du killst die Laufbahn dieses Spielers. Es ist ein absolutes Skandalurteil und ich finde, das macht mich echt ein bisschen stolz als HSV-Fan, wie der ganze HSV hinter Vuskovic steht. Die müssen ja jetzt sogar prüfen, weil sie ja, du musst ja praktisch deinem eigenen Spieler gegenüber prüfen, ob du Schadensersatzansprüche hast, weil er ist ja laut Urteil, hat er ja gedopt. Auch da werden sie eine Lösung finden. Also ich finde es geil, wie der HSV Vuskovic unterstützt und der Junge tut mir unfassbar leid. Versetz dich mal in den rein. Du weißt, dass du nichts getan hast und du wirst für 4 Jahre gesperrt. Das ist unglaublich.
Ich muss mich gar nicht in den Rein versetzen. Das ganze Ding beginnt ja schon bei einer absoluten Lachplatte, nämlich bei dem Court of Arbitration for Sport, also CAS. Und die FIFA setzt den ein und das CAS. Und da muss man ganz ehrlich sagen, du hast das gerade eben angesprochen, vor jedem ordentlichen Gericht ist es so, dass Staatsanwaltschaft muss das nachweisen, dass du tatsächlich Scheiße gebaut hast. So. Hier ist es aber so, dass es umgekehrt ist. Und das ist ja per se schon einfach ein, also das passt schon überhaupt nicht mehr in unsere Demokratie rein. Und da habe ich damals schon bei der ganzen Geschichte rund um den ersten FC Köln und um den Fall, wo es um die Transfersperre ging, da habe ich mir einfach an den Kopf gefasst und habe gesagt, so Leute, ganz ehrlich, was ist denn hier los? So, und dann scheint es ja so zu sein, dass das CAS immer wieder auch Exempel braucht, diese Statuieren. Und zwar aus Angstmacherei. Und da, oder warum auch immer, was es da für Beweggründe gibt. Und da hast du es völlig richtig gesagt. Und da ist es total scheißegal im Grunde genommen. Da fehlt das Maß, komplett das Maß. Und ich frage mich, wie lange will man dieses Spiel eigentlich noch weitermachen? Wie lange willst du das eigentlich noch weiter treiben? Wie lange kann die FIFA machen, was sie will, beziehungsweise dann auch das CAS? Das ist was, was einfach nicht geht und wo ich mich einfach frage, so was muss passieren, damit wir endlich in einen Bereich reinkommen, wo das einfach mal auf Null gestellt wird und wo du von vorne anfängst. Alleine, dass sich ein Spieler selber beweisen muss, es ist ein Hohn. Es ist einfach nur ein Hohn.
So. Ja, weil es ja auch die Gerichtsbarkeit umdreht. Normal musst du einem ja seine Schuld nachweisen.
Exakt,
ne?
Genau so ist es. Ja, exakt. Und es ist, glaube ich, ich weiß es, ob es noch irgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares gibt, keine Ahnung. Aber das ist was einfach nicht sein kann. Mir tut es einfach wahnsinnig leid. Es ist, jetzt sind wir Leidensgenossen im Geiste auf völlig andere Art und Weise, aber das CAS hat uns beiden als Fan richtig einen eingeschenkt. Vielleicht fahren wir einfach mal nach Lausanne und fragen die Damen und Herren, ob sie noch ganz sauer sind im Kopf.
Ja, wobei, wie gesagt, in dem Falle jetzt hier mit Doping fängt es ja viel früher an. Und ich glaube, da kannst du einfach sagen, der Typ, also ich meine, welcher Richter will das teilweise beurteilen? Da bräuchst du ja eine medizinische Ausbildung. Aber der Typ, der die Probe nimmt, macht einfach einen Fehler, hat schon mal einen Fehler gemacht. Und um seine Reputation zu wahren, wird er von den anderen praktisch gedeckt und von den Institutionen auf dem Rücken eines Spielers. Es ist eine Katastrophe. Lass uns über den Sport in der zweiten Liga reden. Darf ich dir jetzt schon zum Aufstieg gratulieren für den FC?
Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich halte mich bei dir noch ein bisschen zurück, aber es geht in die richtige Richtung. Also ich glaube, wir sehen uns beide in der Bundesliga wieder und ich finde es auch richtig so.
Boah. Also ich glaube, als erstes Mal darf man sagen, wenn du dir die Tabelle mal anguckst in der zweiten Liga, man redet hier immer von der besten, ich sag mal, ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich die ausgeglichenste Liga aller Zeiten wird. Es gibt ein paar Tendenzen, aber das ist Wahnsinn. Also Paderborn und Fürth und auch Magdeburg, die man jetzt vielleicht nicht da erwartet hat. Aber die Hertha schlägt in Lautern zurück. Also 4-3 musste da erstmal gewinnen. Der FC gestern einen absolut verdienten Sieg bei Schalke, die ich ein bisschen stärker eigentlich eingeschätzt hatte. Düsseldorf scheint das Relegationstrauma und die Wahnsinnsabgänge. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld in Düsseldorf ist. Die verkaufen nur und haben trotzdem 10 Punkte. Hannover letzte Woche haben wir gelobt, die haben jetzt verloren. Der HSV zumindest vom Ergebnis her überzeugend gegen Münster und teilweise auch in der ersten Hälfte. Also das wird, glaube ich, jetzt nicht, dass eine Mannschaft, okay, außer dem FC, der schwebt ja natürlich über allem, eine Mannschaft sich ganz früh total deutlich absetzen wird. Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Sehe ich ähnlich. Wobei ich finde schon, überraschend finde ich, dass der KSC tatsächlich auf Platz 2 ist. Das hätte ich nicht gedacht bei dem Kader. Hätte nicht gedacht, dass sie so brutal gut reinkommen in diese Saison.
Bei vor allen Dingen, wir haben ja letzte Woche die Spieler genannt, die da alle weggegangen sind.
Ja,
also Christian Wahnsinn. Eichner ist Wahnsinn. Also, dass der noch nicht in der Bundesliga ist, ich freue mich für alle KSC-Fans, dass er noch da ist, aber das ist eigentlich, müsste der bei jedem Bundesligisten, müsste der normal auf dem Zettel drauf sein.
Ja, ich glaube, da war er auch das ein oder andere Mal schon.
Ja, war er bei St. Pauli und ich glaube, beim FC war er ja auch mal im Gespräch, aber das ist ja Wahnsinn, was der da jedes Jahr rausholt.
Voll. So, und dann hast du aber, ich glaube, Lieberknecht ist zurückgetreten, fand ich krass. Gut, bei der Ausbeute, die er da hingekriegt hat, bei einem mickrigen Punkt, Platz 17, ist es wahrscheinlich dann aber auch mal irgendwann Zeit, aber der Aufstieg und der Fall von Carsten Lieberknecht, muss man vielleicht dann mal noch drauf eingehen später. Aber ich finde es toll, dass wir tolle, richtig gute Spiele gesehen haben, streckenweise in der zweiten Bundesliga. Also es ist nicht nur so, dass es ausgeglichen ist, sondern du hast da auch eine Wucht, die ich so auch nicht erwartet hätte. Also wenn man sich, es macht Spaß, um es mal auf den Punkt zu bringen, sich die zweite Liga anzugucken und so ein Duell Schalke gegen den ersten FC Köln. Und das nochmal so zu sagen, das ist so ein Duell, ja, wo du einfach auch wieder den Fußball spürst, komplett ausverkauftes Stadion, ja, keine Ahnung. Also, wobei eins muss man schon sagen, also ich habe auch da wieder bei Schalke habe ich kein gutes Gefühl, ehrlicherweise, auch jetzt in dieser Saison nicht. Für mich ist das, was sie als Mannschaft zeigen, da ist ja komplett, Ben Manga hat da ja komplett aufgeräumt, einen fast komplett neuen Kader hingestellt und mit der Hoffnung, dass es dann dieses Mal was wird. Ich finde, da passt noch überhaupt nichts zusammen. Also da hat man noch richtig viel zu tun. Und ich fand es auch kein gutes Spiel von Schalke 04. Streckenweise haben sie ein bisschen Druck aufgebaut, hat man dann ja noch gemerkt. Aber du hast schon völlig recht, der 1. FC Köln zeigt jetzt endlich die Qualität, die in diesem Kader ist und dass die Jungen es einfach auch können. Du hast in der U21 ein paar Leute hochgezogen, die richtig gut kicken können. Bei Downs ist hoffentlich jetzt der Knoten geplatzt. Bei Lemperle habe ich eh keine Probleme gehabt. Also da wird noch mit zu rechnen sein. Und beim HSV, um das mal so zu sehen, das, glaube ich, musst du gewinnen. Musst du aber auch erstmal machen gegen Münster. Haben sie aber auch eindrucksvoll hingekriegt. Aber gib mir doch bitte mal eine kleine Glaskugel, einen kleinen Glaskugelblick beim 1. FC Nürnberg und Miro Klose. Da haben wir noch überhaupt nicht hingeguckt. Erste richtige Station als Trainer und überschaubar die Erfolge mit Platz 13 jetzt.
Wahnsinn, 5:38 Abhandlung. Ich sitze hier völlig gebannt. Wahnsinn. Also, dass die Stadien voll sind, das ist ja kein Wunder. Es gab ja letztes Jahr schon Spieltage, wo die zweite Liga mehr als die erste hatte. Und Schalke, wie du gesagt hast, gestern auch meiner Meinung nach zu brav. Das noch als Nachtrag. Ja, gucken wir auf die beiden, noch auf Nürnberg und Darmstadt. Ich habe irgendwann mal gesagt, also es ist ja seine zweite, er hat in Altar in der österreichischen Bundesliga, ist er als Tabellenletzter entlassen worden. Also das ist jetzt seine zweite Trainerstation. Ich habe salopp gesagt, er braucht keinen Wintermantel. Ich glaube nicht, dass Miro Klose ein Trainer für eine Profimannschaft ist. Das tut mir leid, das jetzt schon hart sagen zu müssen. Ich habe ihn ja, man hat ihn ja als Spieler erlebt und man erlebt ihn auch, wie er als Fernsehexperte ist und wie er jetzt auch als Trainer spricht. Ich glaube nicht, dass Miro Klose jemand ist, der in der Kabine steht und eine Mannschaft irgendwie entfachen kann. Er hat ja diese ganz bestimmte Art zu sprechen, auch seine Ruhe, das war ja auch alles sein Prä als Spieler. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, dass das jemand ist, der total fleißig ist, dass das jemand ist, der total gerne arbeitet, dass der auch jungen Spielern was vermitteln kann. Das glaube ich alles. Aber das Tagesgeschäft eines Cheftrainers, die gesamte Klaviatur, ich glaube nicht, dass da Miro Klose von seinem Charakter her zupasst. Das ist ja auch nicht schlimm, dass ich das sage. Und vielleicht oder hoffentlich für alle Clubfans wird er mich eines anderen belehren. Aber allein nur den Namen zu holen, und das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, er hat ja auch beim DFB im Juniorenbereich reingeschnuppert, der neue Sportdirektor kommt daher. Das ist ja die Hoffnung. Wenn du mit ganz vielen jungen Spielern, die unter ihm eine Leistungsexplosion erleben, das angeht und das klappt, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, dass noch ein bisschen mehr dazu gehört. Und wenn du nicht das eine Spiel hast gegen Schalke, das du drehst durch die umstrittene Schiedsrichterentscheidung, dann sieht es noch schlimmer aus. Und beim Club wird es ja auch immer traditionell unruhig. Großer Traditionsverein. Also eher eine schlechte Prognose. Und bei Thorsten Lieberknecht, ja, da hast du halt gesehen, die sind vor 2 Jahren aufgestiegen, vor 1,5 Jahren, da haben alle gesagt, ah, die Bundesliga nehmen wir als Zubrot einfach mit, wir genießen jedes Spiel. So ist es aber dann doch nicht, wenn du mit 17 Punkten absteigst, 10 Punkte Rückstand hinterm FC als Vorletztem, dann verlernst du irgendwann auch die Siegeskultur. Ich glaube, die haben in den letzten 31 Spielen ein einziges Spiel gewonnen, So, und sie haben einen neuen Kader zusammengestellt, dass er jetzt so aus einer Enttäuschung, man hat ja auch gehört, was der Torwart gesagt hat, Marcel Schuhn und so, sich von der Mannschaft so ein bisschen im Stich gelassen fühlt und sagt, ich muss einen neuen Impuls setzen, ehrt ihn. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, weil er ja eigentlich immer jemand war, der auch in den Kader reinhören konnte. Er hat die Zusammenarbeit mit Paul Förne, dem Sportchef, eigentlich gelobt. Ist dessen Kader stark genug? Du siehst am Ende, wenn du vielleicht nicht in Freiburg oder Heidenheim bist, greifen auch am Bölle dann die Mechanismen.
Absolut. Puh, also das muss ich mit Mero Klose, das muss ich erstmal noch wirklich verdauen. Das ist eine harte
Frage. Ja, siehst du es denn anders?
Nein. Also ich hätte es, glaube ich, nur so noch nicht gesagt, weil ich immer jedem auch gerne eine Chance geben möchte. Aber
ja, aber das habe ich doch gesagt. Ich hoffe für ihn, dass es mit jungen
Spielern klappt. Ja, absolut. Ja. Aber ich habe auch so ein bisschen Bauchschmerzen bei solchen Spielern. Es geht mir übrigens ging mir bei Lothar Matthäus auch immer so. Es gibt ja so ein paar, wo du denkst, so ja, das ist, als Spieler sind die wirklich richtig, richtig geil gewesen und haben uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber als Trainer, und man kann nicht so richtig sagen, warum eigentlich, denn es gibt ja logischerweise auch Spieler, die gute Trainer geworden sind. Aber es gibt so Charaktere, da denkst du so, nee, das funktioniert nicht so richtig gut. Mero Klose gehört für mich auch dazu. Und ich frage mich auch, warum es unbedingt sein muss. Also warum braucht man das unbedingt? Auch ein Chris Kramer, über den wir in der letzten Ausgabe ausführlich gesprochen haben, hat er jetzt im Laufe der Woche auch announced, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Er kann nur seinen Frieden finden, wenn er irgendwann mal Trainer wird. Also diese Getriebenheit, Trainer werden zu müssen, habe ich noch nie so richtig verstanden. Aber vielleicht muss man dafür auch lange Fußball gespielt haben, damit man dazu kommt. Ich wünsche ihm jedenfalls alles Gute und ich wünsche auch dem 1. FC Nürnberg, ist es auch so ein Kandidat, die gehören für mich auch in die Bundesliga irgendwann mal wieder zurück. Vielleicht nicht unbedingt im nächsten Jahr. Vielleicht.
Nicht. Also in unserer Wunsch-Bundesliga wären die drin. Noch ein Tipp möchte ich von dir haben, weil du ja der Tippgott wirst. Wer wird denn heute als Kapitän der Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann bestimmt?
Boah, das ist wirklich richtig, 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 richtig schwer. Testing.
Okay, das wäre natürlich eine Aussage, die ihn auch stark machen würden. Wir hatten ja über die Hierarchiefrage gestellt.
Braucht er auch jetzt, ja.
Ja, gut. Also ich sage, er wird ihn als Nummer 1 bestimmen, aber ich glaube, Kapitän wird dennoch Kimmich. Und wenn Kimmich da weitermacht, wo er bei der EM gespielt hat, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt und dann auch so eine Position annimmt, wie die Rechtsverteidigerposition, dann ist er mit seiner Erfahrung und seinem Ehrgeiz sicherlich jemand, der vorangehen kann, weil es sind fünf Spieler zurückgetreten. So viel Erfahrung hast du ja gar nicht mehr. Felix Magath hat mal in der Show, wo ich war, gesagt, Robert Andrich, ja, vielleicht von dem, wie der um Platz brennt und vorangeht. Ich hätte auch von der Spielerpersönlichkeit so einen Pascal Groß genannt, der hat aber zu wenig Erfahrung eigentlich. Also ich glaube als Tipp, dass es Kimmich wird heute.
Und da hoffe ich es nicht, ehrlicherweise. Also ich habe nichts gegen Joshua Kimmich, wirklich gar nicht.
Du hast ja damals schon gesagt, dass du glaubst, wenn er sich zu viel Verantwortung auflädt, dass seine Leistung drunter
leidet. Das wird nicht funktionieren. Und ich habe auch die Doku gesehen und es ist alles irgendwie nicht richtig gut als Spielführer. Also wirklich nicht. Brillante Idee übrigens. Ich hoffe aber, dass Nagelsmann die Balls hat, und die brauchen wir ja in diesem Podcast auch, dann zu sagen, so jetzt muss ich mich committen auch für Ter Stegen, weil sonst wird es auch wirklich Wahnsinn. Und das heißt nicht nur als Keeper, sondern auch als Spielführer. Ich hoffe es sehr. Eine Frage noch an dich in dem ganzen Zusammenhang. Gündogan ist auch zurückgetreten. Wie siehst du eigentlich, das ist völlig an uns vorbeigegangen in der letzten Episode, das Comeback von Gündogan bei City?
Ja, Barcelona hat finanzielle Probleme. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass er gar nicht so letztes Jahr so angekommen ist. Ich habe gedacht, dass er eigentlich wunderbar da reinpasst als toller Spieler. City ist so gefühlt seine Heimat. Ich glaube, jetzt konnte Barcelona mit noch Christensen, der war ja eigentlich verletzt und war nur für 6 Wochen verletzt eigentlich avisiert. Den haben sie jetzt für 4 Monate wieder rausgeschrieben. Deshalb konnten sie Dani Olmo einschreiben. Es ist Wahnsinn, was Barcelona da veranstaltet mit Finanzharakiri. Echt, ist für mich der Club, der mich am meisten enttäuscht in den letzten Jahren, aber das nur mal am Rande. Aber Flick top gestartet, herzlichen Glückwunsch dazu mit 4 Siegen. Und Olmo passt, glaube ich, auch besser in diese Spielweise und Gündogan passt gut zu City. Ein Baustein für Gündogan, für Pep, finde ich alles total nachvollziehbar.
Hast du diese Szene gesehen, als der eingewechselt wurde?
Irre, ne? Wie das Stadion explodiert ist.
Boah. Ja. Da kriegst du wirklich Entenpelle von innen und denkst so, boah, bitte, das sind so Fußballmomente, die brauche ich halt irgendwie öfter, einmal die Woche gerne. Was wir vielleicht nicht brauchen, ist, dass wir jede Woche einen Todesfall zu beklagen haben. Und das ist etwas, was ich wirklich gehofft hatte, dass uns das nicht erwischt. Aber kurz nachdem wir unsere Podcast-Aufnahme beendet haben, kam die Nachricht. Geboren in Sunne in Schweden und auch verstorben in Sunne in Schweden. Großer Sven-Göran Eriksson, der ja auf Abschiedstour gewesen ist, weil er wusste, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist und wirklich, glaube ich, nochmal alles mitgenommen hat und auch ganz schöne Szenen. Es gab unter anderem auch einen Abschied, den er gefeiert hat mit David Beckham zum Beispiel im Garten. Ich weiß nicht, ob du diese Szenen gesehen hast. Ja. Ich fand, auch da ist es mir immer wieder kalt den Rücken runtergelaufen. Also wirklich, also ich habe es ihm so gegönnt, so toll irgendwie, dass man sich wirklich so bewusst und so gut verabschieden kann. Mal abgesehen, dass er sportlich, glaube ich, völlig outstanding war.
Ja, er hat Schweden auf die Landkarte im Europapokal gebracht, hat mit IFK Göteborg damals das UEFA-Cup-Finale 82 gewonnen. Er war sehr erfolgreich bei Benfica Lissabon, ist da Meister geworden, hat das Champions-League-Finale verloren und seine größte Zeit hat er eigentlich bei Lazio Rom gehabt. Da hat er den Europapokal der Pokalsieger und die Meisterschaft gewonnen. Er ist Pokalsieger auch mit Genua und mit der AS Rom geworden. Also er hat sehr, sehr viel gewonnen. Als englischer Nationaltrainer ist er zweimal im Elfmeterschießen im Viertelfinale gescheitert. So ein ganz smarter Typ. Was David Beckham allein darüber gesagt hat, wie er menschlich war, wie er, oder die Geschichte, und die gefällt mir eigentlich am besten, die beschreibt ihn ein bisschen. Didi Hamann hat sie auch erzählt. Er war morgens irgendwie im Trainingslager bei City, lag da irgendwie am Pool, sie hatten einen freien Tag und um 10 Uhr kam Sven-Göran Eriksson mit zwei Gläsern Champagner. Und dann sagt Didi, Chef oder Trainer oder Sven, was gibt's zu feiern? Und er sagt, das Leben. Und hat mit Didi morgens um 10 ein Glas Champagner getrunken. Ich glaube, so möchte er auch gerne in Erinnerung bleiben, als ein Lebemann, der aber immer ein großes Herz für seine Spieler und für die Mitmenschen hatte. Und das finde ich toll.
Können wir einfach nur so stehen lassen und einfach hoffen, dass wir nicht nächste Woche auch nochmal etwas zu beklagen haben. Ich danke dir sehr für einen wunderbaren Podcast heute quer durch die Ligen und mit wahnsinnig guten Analysen deinerseits. Vielen Dank dafür. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und heute bist du, glaube ich, in München.
Sag's doch nicht. Ich bin heute beim Fisternöllchen.
Verdammte Hacke. Was kann ich dafür tun, dass ich dich einfach...
Ey, pass auf. Ich habe jetzt den zweiten Podcast mit dir und heute den ersten erst mit Wolfuß. Du führst noch 2-1. Das reicht im Fußball für 3 Punkte.
Dann müssen wir es einfach nur so durchziehen weiter.
Du bleibst doch meine große Liebe, Mike.
Naja, also wenn man, ganz ehrlich, komm, gesteh's mir zu, wenn man Woche für Woche den Gazier aus der Vulkaneifel als festen Partner hat und ihm zugesteht, dass er ab und zu mal nach München fährt, ab und zu, und dort jemanden trifft, dann braucht man vor allen Dingen eins, nämlich.
Und ich sag's sogar noch, ne?
Ja, du sagst es noch.
Es ist übrigens, wir beide feiern, wir machen das ja, glaube ich, jetzt schon im 5. Jahr, wir beide feiern die Holzhochzeit. Danke, dass du mir so lange treu bleibst, lieber Mike.
Sehr, sehr gerne. Ich schnitze dir ein paar Eier. Wir schnitzen.